Also was mich in Berlin wirklich am meisten nervt, ist einfach die Menge an Autos, die in Berlin parken und die in Berlin fahren. Denn ich glaube, jeder, der schon mal mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren ist, weiß, es fahren ständig ganz nah Autos in hoher Geschwindigkeit an einem vorbei oder man muss so dicht an parkenden Autos vorbeifahren, dass man immer Angst hat, dass dann doch die Fahrertür aufgeht und einem vors Fahrrad haut. Und das ist einfach für eine Verkehrspolitik im Jahre 2021 nicht mehr die nachhaltige Verkehrspolitik, die einen von A nach B bringt, so wie wir von Volt das gerne hätten.
Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Volt Berlin Podcast, in dem wir euch Folge für Folge ein Kapitel aus unserem Wahlprogramm vorstellen. Ich bin Jan.
Und ich bin Laura. Hi.
Wir beide sind im Policy-Team von Volt Berlin und werden uns über die nächsten Wochen hinweg immer abwechselnd in die einzelnen Kapitel unseres jetzt frisch veröffentlichten Wahlprogramms einarbeiten und euch hier dann zusammenfassend vorstellen.
Genau, und heute in unserer allerersten Podcast-Folge stellen wir euch ein Kapitel vor, das, glaube ich, uns beiden wirklich am Herzen liegt, da wir daran viel mitgearbeitet haben. Es geht um Mobilität. Gerade eben habt ihr schon unsere Kandidatin Johanna Drechsel gehört und sie hat schon einige Probleme angesprochen, mit denen wir uns tagtäglich im Berliner Verkehr herumschlagen müssen. Jan, du hast dich doch vor der Folge nochmal intensiv in das Thema eingearbeitet. Wo siehst du denn derzeit die größten Probleme?
Ja, also ich denke, das große Problem ist eigentlich, dass wir uns in der Verkehrspolitik allgemein zu lange auf das Auto als Fortbewegungsmittel der Wahl konzentriert haben. Also die ganze Stadt ist ja momentan darauf ausgerichtet. Also wir haben riesige mehrspurige Straßen mitten in der Innenstadt. Wir haben lauten Verkehr in Wohngebieten und Massen an Parkflächen, die unfassbar viel Raum einfach einnehmen. Dabei ist ja eigentlich der Autoverkehr gerade in der Innenstadt denkbar ineffizient. Für die Alternativen, also vor allem halt Fuß, Rad und den öffentlichen Personennahverkehr, die auf dem engen städtischen Raum eigentlich deutlich effektiver wären, bleibt da recht wenig Platz. Den brauchen wir aber natürlich, um diese Verkehrsmodi so auszubauen, dass sie die Mobilitätsnachfrage auch decken können und auch attraktiv sind. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass der Autoverkehr ja auch so einiges emittiert. Also neben CO2 ja auch Schadstoffe und auch Lärm. Und das geht natürlich sehr, sehr stark zulasten der Lebensqualität, vor allem in Wohngebieten in der Innenstadt. Und im Grunde haben das auch fast alle Parteien ja irgendwie mehr oder weniger erkannt, dass diese einseitige Ausrichtung auf das Auto eben sehr ineffizient ist. Und wir haben ja auch schon ein Mobilitätsgesetz für die Verkehrswende in Berlin. Aber es ist natürlich super schwer, diese über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen mal ebenso wieder aufzubrechen.
Okay, aber bevor wir jetzt in diese konkreten Maßnahmen gehen, um diese Strukturen aufzubrechen, erstmal, was ist denn das Ziel? Wie sieht denn die perfekte Vorstellung der Straßen Berlins aus?
Wie es ja gerade schon so ein bisschen angeklungen ist, müssen wir im Grunde mit einem anderen Leitgedanken schon an die Verkehrspolitik herangehen. Also die Lebensqualität muss da einen deutlich höheren Stellenwert bekommen. Denn eigentlich soll Mobilität die Lebensqualität ja erhöhen und nicht beeinträchtigen, was sie momentan aber relativ häufig tut. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Mobilität effizienter werden muss. Ein Auto ist natürlich super bequem, aber mehrere Tonnen zu bewegen, um eine einzelne Person zur Arbeit zu bringen und die dann auch noch viel Zeit im Stau verbringt, ist einfach nicht effizient. Und das müssen wir besser hinbekommen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir den Stadtverkehr natürlich auch endlich in Richtung Klimaneutralität entwickeln müssen.
Okay, das heißt Lebensqualität. Also kurz, Mobilität soll wieder Spaß machen. Und dann aber auch Klimaneutralität und Effizienz. Das steht im Fokus. Und jetzt mal ganz konkret, wie können wir das erreichen?
Ich kann ja mal kurz zusammenfassen, was in unserem Wahlprogramm steht dazu. Auf vieles gehen wir ja gleich auch nochmal einzeln ein. Also die naheliegendste Option ist natürlich zunächst mal, dass wir die Verkehrsmittel des Umweltverbunds deutlich stärken. Also Umweltverbund, das sind der öffentliche Personennahverkehr, also Bus, Bahn und so weiter. Dann der Radverkehr und der Fußverkehr. Diese drei gehören zum Umweltverbund. Und die müssen eben attraktiver werden, die müssen sicherer werden, sie müssen schneller werden und vor allem auch gerechter werden. Da gehen wir später auch nochmal ganz explizit drauf ein. Und dafür müssen wir aber natürlich auch massiv in die Infrastruktur investieren und an einigen Stellen auch deutlich innovativer denken. Also zum Beispiel können da autonomes Fahren und Ridesharing-Systeme in Zukunft eine super, super wichtige Rolle spielen. Und ganz wichtiger Punkt ist auch, dass wir die Verkehrsmittel untereinander möglichst intelligent miteinander verknüpfen. Also das heißt, dass das Umsteigen von einem auf das andere Verkehrsmittel, also zum Beispiel von Fahrrad auf ÖPNV, dass wir das deutlich einfacher gestalten. Also das sind eigentlich so die grundlegenden Säulen unserer Verkehrspolitik.
Das heißt, weg vom Auto durch attraktivere Alternativen?
Also das ist das Ziel. Die Realität ist aber auch, dass diese eine Säule, also Ausbau des ÖPNV, alleine wahrscheinlich nicht reichen wird. Das heißt, wir müssen den motorisierten Verkehr in der Innenstadt auch aktiv deutlich reduzieren. Und dabei setzen wir allerdings nicht auf eine generelle Sperrung der Innenstadt oder sowas, wie es ja manchmal in manchen Initiativen so ein bisschen anklingt. Das halten wir von heute auf morgen für sehr, sehr unrealistisch. Aber wir müssen trotzdem hier deutlich aufs Tempo drücken. Und da setzen wir eigentlich auf 4 zentrale Punkte hauptsächlich. Das eine ist eine sozialverträglich ausgestaltete City-Maut. Dann setzen wir bei der Parkraumbewirtschaftung an als zweiten Punkt, die es ja schon gibt. Die wollen wir deutlich ausweiten. Drittens brauchen wir dann innovativere Lösungen für den Lieferverkehr. Und viertens generell einen stärkeren Fokus auf die Lebensqualität und auch auf die Sicherheit der Berlinerinnen und Berliner bei der Verkehrsplanung allgemein.
Dann fangen wir doch einfach mal mit dem letzten Punkt an. Was genau stellt sich Volt da vor? Also wie können wir quasi Lebensqualität und Mobilität miteinander vereinbar machen?
Ja, also wenn es um Lebensqualität geht, dann geht der erste Blick natürlich zunächst auch mal dahin, wo die Menschen den Großteil ihrer Zeit verbringen. Und das ist im Regelfall zu Hause. Und da leiden viele Berlinerinnen und Berliner nach wie vor unter relativ starker Lärmbelastung und auch schlechter Luftqualität. Und da gibt es ja auch klare Zusammenhänge mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch vielen psychischen Leiden. Das heißt, hier müssen wir dringend was verändern. Und wo wir da recht schnell und einfach Abhilfe schaffen können, eben ohne auch den Verkehr maßgeblich zu beeinträchtigen im Allgemeinen, ist der Durchgangsverkehr in den Wohnvierteln. Also der muss da zunächst mal weitgehend raus.
Ja, das zeigen uns doch schon ganz viele andere Städte, oder? Also mir fällt da auf Anhieb Barcelona ein. Die haben doch Kiezblocks. Da wird doch die Straßenführung in Wohnvierteln so verändert, dass es überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, mit dem Auto durchzubrettern. Also das bedeutet, Anwohnende, Lieferverkehr oder auch eben Shoppingfreudige können weiterhin in das Viertel gelangen, aber dieses ganze... Also wie du sagst, dieser ganze Durchgangsverkehr wird einfach umgeleitet.
Genau, ja. Und solche Projekte gibt es in Berlin ja auch schon. Was wir halt gern tun möchten, ist, wir möchten das größer denken, damit das auch wirklich effektiv wird. Also auf das ganze Stadtgebiet ausweiten. Deshalb möchten wir da auf Senatsebene unter anderem eine Beratungsstelle einrichten, die da koordinativ tätig ist. Das heißt, Kiezblocks aktiv in den Bezirken bewirbt und auch Bürgerinnen und Bürger dazu animiert, solche Projekte für ihren Kiez selbst anzustoßen und auch zum Beispiel darüber zu entscheiden, was eben mit dem frei werdenden Platz dann auch passiert. Das heißt zum Beispiel, kommen dort Grünflächen hin, sollen da Spielplätze entstehen, sollen dort Sitzgelegenheiten hin und so weiter. Und auf diese Weise, also im Grunde den Durchgangsverkehr rauszufiltern durch eine veränderte Straßenführung, also dass es eben keinen Sinn mehr hat, dort hindurch abzukürzen. Gleichzeitig können alle noch, die dorthin wollen, alles erreichen. Und wir können dann eben den frei werdenden Platz durch diesen wegfallenden Durchgangsverkehr für Freizeitaktivitäten oder für andere Dinge nutzen. Und so können wir Wohngebiete eben wieder deutlich lebensfreundlicher machen.
Also wenn wir jetzt gerade schon von Verkehrsberuhigung sprechen, außerhalb von Wohngebieten setzen wir auch viel auf Verkehrsberuhigung durch autofreie Zonen und hybride Straßen. Da wird ja häufig das Argument angeführt, dass der Einzelhandel stark leiden könnte, wenn Autofahrende mit viel Platz und viel Kohle nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr dorthin können.
Ja, also das ist durchaus ein valider Punkt. Die Studienlage ist da ein bisschen geteilter Meinung, muss man sagen. Allerdings ist für uns auch ganz, ganz klar, dass wir da jetzt nicht überall kopflos reinrennen und überall autofreie Zonen verordnen wollen, sondern wir wollen das mit Augenmaß machen. Das heißt, wir schauen uns immer die Gegebenheiten des jeweiligen Gebiets genau an. Und in einigen Gebieten kann es total sinnvoll sein, da gänzlich für den Autoverkehr zu sperren. Das kommt ja auch immer ein bisschen auch für den Einzelhandel, kommt ja immer sehr darauf an, wie sieht dort auch die Einzelhandelsstruktur und die Leute, die dorthin zum Einkaufen hingehen, wie sieht das aus. In anderen Straßen, wo das vielleicht nicht so sinnvoll wäre, setzen wir dagegen auf hybride Lösungen. Sowas könnte dann, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, so aussehen, dass in einer Straße, wo beispielsweise viel Gastronomie vor Ort ist, die aber gleichzeitig eben auch eine wichtige Bedeutung für den Berufsverkehr tagsüber hat, dass dort tagsüber der Verkehr rollt und dann abends ab einer bestimmten Uhrzeit diese Straße gesperrt wird, sodass dann die Außengastro zum Beispiel auf die Straße expandieren kann und so weiter. Genau, das heißt also, die konkrete Ausgestaltung sollte dann auch auf so lokaler Ebene wie möglich auch bleiben. Das heißt, wir müssen dort und wollen auch zu jeder Zeit Anwohnende, Einzelhandel, Gastronominnen, Gastronomen und so weiter aktiv in diese Planung mit einbeziehen.
Okay, also zielgerichtete Verkehrsberuhigung im ganzen Stadtgebiet. Wenn aber nun vieles verkehrsberuhigt wird, mal eine ganz andere banale Frage. Wie kommen denn dann die Leute von A nach B?
Ja, also da ist der Umweltverbund das Stichwort. Also Umweltverbund nochmal, das sind Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV.
Dann fangen wir doch gleich mal mit dem Fußverkehr an. Das bietet sich ja vor allem für kürzere Wege an, weil man ja nicht mal eben 20 Kilometer durch die Stadt wandert. Wie können wir es schaffen, dass Leute, statt sich für 1 oder 2 Kilometer ins Auto zu setzen, zu Fuß gehen?
Ja, also in Bezug auf Fußwege und Fußverkehr allgemein haben wir momentan eigentlich das Problem, dass die Fußwege eben schlicht nicht schön genug sind. Also das heißt, dass es einfach nicht attraktiv ist und nicht schön ist, draußen in der Stadt zu Fuß unterwegs zu sein. Deshalb wollen wir dort mehr Begegnungszonen schaffen, mit ausreichend nicht kommerziellen Sitzgelegenheiten auch, damit vor allem ältere Menschen und jene, die eben nicht so lange am Stück laufen können, sich zwischendurch ausruhen können, ohne sich gleich irgendwo einen Kaffee kaufen zu müssen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, direktere Fußwege zu schaffen. Es macht das Zu-Fuß-Gehen halt einfach super unattraktiv, wenn man erstmal einen 50-Meter-Umweg gehen muss, um an der nächsten Ampel über die Straße zu kommen. Dann kommt noch hinzu, dass Fußwege häufig auch relativ unsicher sind und einfach zu schmal. Der Fuß e.V. in Berlin empfiehlt da eine Breite von 2,5 bis 3 Metern mindestens, damit der Fußweg auch tatsächlich attraktiv wird. Außerdem sollte eine bauliche Trennung stattfinden zu Radwegen und dem Straßenverkehr. Genau, und dafür setzen wir uns ein.
Okay, das heißt, durch attraktivere, direkte und sichere Fußwege können wir vielleicht schon einmal einige kürzere Wege vom Auto auf den Umweltverbund verlagern. Eine weitere wichtige Säule, die du ja erwähnt hattest, ist das Fahrrad. Also wie können wir Radfahren in Berlin wieder zur Freude machen, wieder attraktiver machen für alle BerlinerInnen?
Ja, also beim Radverkehr machen es uns ja einige Städte schon ziemlich gut vor eigentlich. Da können wir uns auch einiges abschauen. Zum Beispiel vom Radnetz in Kopenhagen. Erstmal müssen wir da an die Infrastruktur ganz stark ran. Das heißt, wir müssen Radwege massiv ausbauen, wir müssen Fahrradstraßen einrichten, wir brauchen Radschnellwege und wir wollen auch Förderprogramme auf den Weg bringen für größere Ingenieurbauwerke, also wie zum Beispiel Fahrradbrücken. Genau, damit wird dann Radfahren schon mal schneller und bequemer. Aber eben auch beim Thema Sicherheit muss noch sehr, sehr viel passieren. Da setzen wir hauptsächlich auf die bauliche Anpassung von Kreuzungen. Da gibt es in den Niederlanden ja schon ganz gute Beispiele. Und auch auf eine Mindestbreite von 2,5 Metern für Radwege. Und womöglich eine bauliche Trennung von Radwegen zum Straßenverkehr. Das heißt also, wir wollen den Radwegen und dem Fahrradverkehr allgemein eben endlich den Platz und auch die Priorität einräumen, die es braucht, damit wir klimafreundliche Mobilität in Berlin schaffen können.
Okay, also viel Infrastruktur und neue Standards beim Bau.
Genau, aber wir können natürlich auch mit Förderprogrammen arbeiten und da auch für Privatpersonen auch Anreize setzen. Ein gutes Beispiel sind da Lastenräder. Die sind eigentlich eine super, super gute Alternative zum Auto, vor allem wenn es um kürzere Transportwege geht. Und solche Lastenräder müssen für Privatpersonen deutlich einfacher zugänglich sein. Einerseits können wir das durch finanzielle Förderung erreichen und andererseits durch die Förderung von Initiativen, die dieses Lastenrad-Sharing zum Beispiel schon anbieten. Da gibt es schon die Flotte Berlin mit kleinem F und großem L. Und die machen das in Berlin schon. Die können wir fördern. Allgemein, natürlich ist ganz klar, dass nicht jeder Umzug per Lastenrad dann stattfinden soll. Und dafür gibt es ja dann auch Carsharing-Angebote. Aber uns ist eben wichtig, dass zum Beispiel ein Großeinkauf für eine Familie, dass das kein Auto mehr voraussetzen sollte.
Okay, und für längere Strecken? Also der ÖPNV ist ja immer noch keine ernstzunehmende Alternative zum Auto.
Ja, das ist wohl leider wahr. Da können wir auch tatsächlich hauptsächlich erstmal nur ausbauen. Weil einerseits brauchen wir ein deutlich dichteres Netz, andererseits brauchen wir eine deutlich engere Taktung. Was die Taktung angeht, wollen wir auf maximal 10 Minuten Wartezeit kommen. Natürlich tendenziell eher weniger. Und das eben bei Tag und bei Nacht, also nicht nur zu den Stoßzeiten zur Berufszeit, damit eben auch Schichtarbeitende, Clubbesuchende und so weiter eben jederzeit schnell und sicher ankommen. Bei der Taktverkürzung, also zum Beispiel spezifisch für U-Bahnen, kann da in naher Zukunft auch das autonome Fahren dann sehr hilfreich werden. Und da müssen wir eben aufpassen, dass wenn wir jetzt U-Bahn-Linien bauen, dass wir die Infrastruktur auf diese Technologie schon direkt auslegen. Das ist der eine Punkt. Taktung allein reicht natürlich aber nicht aus. Also wir brauchen auch deutlich stärker ausgebautes Netz, sowohl bei U-Bahnen, das sind dann aber eher längerfristige Projekte. Und kurzfristig können wir da durch den Einsatz von deutlich mehr Bussen und Expressbuslinien Abhilfe schaffen oder auch zum Beispiel große Oberleitungsbusse einsetzen. Und dafür ist es dann natürlich aber super wichtig, und das möchten wir auch durchsetzen, dass wir mehr exklusive Busspuren haben auf den Straßen, damit diese Busse dann eben auch schnell durch den Verkehr kommen. Und ganz wichtig ist dabei auch, dass wir bis 2030 alle Busse vollständig klimaneutral bekommen.
Okay, und jetzt die ewige Frage, was ist denn mit den Außenbezirken und dem Berliner Umland? Häufig sind ja die Öffis in der Innenstadt und vor allem im Innenring nicht das große Problem. Die Frage ist ja, wie bekommen wir BerufspendlerInnen zum Beispiel in Zukunft ohne ein Auto in die Innenstadt?
Ja, das ist die große Herausforderung bei jeder Stadtverkehrsplanung. Da sind natürlich S-Bahnen der Dreh- und Angelpunkt. Und da wollen wir einerseits mehr Tempo machen beim Ausbau ins Umland. Wir wollen da zum Beispiel die Teilprojekte vom I2030 schnell umsetzen und auch unter anderem mal sehr ernsthaft auch überprüfen, ob man nicht S-Bahn-Stationen außerhalb des Rings zu einem äußeren Berliner S-Bahn-Ring noch verbinden kann.
Okay, also sind wir wieder bei dem Ausbau der Infrastruktur. Aber das reicht ja nicht allein. Wie kommen denn die Leute überhaupt erstmal zu den S-Bahn-Stationen?
Da verfolgen wir momentan zwei unterschiedliche Lösungsansätze, die dann eigentlich parallel laufen sollen. Der erste ist der Einsatz von Ridesharings. Das heißt, da kommen dann in den Außenbezirken und im Umland sogenannte Rufbusse zum Einsatz. Die können dann zum Beispiel per App oder per Anruf bestellt werden. Und die Busse, die dann unterwegs sind, planen dann automatisch die sinnvollste Route, um die Leute eben nacheinander einzusammeln und dann zum Beispiel zu einer S-Bahn-Station zu bringen. Das ist auch die Variante, die wir momentan priorisiert im Blick haben. Und der zweite Baustein ist dann tatsächlich auch das Auto. Also das hat ja in einigen Fällen auch durchaus eine Berechtigung, vor allem wenn es emissionsarm und klimaneutral angetrieben wird, vor allem im Umland dann auch, aber eben weniger in der Innenstadt. Das heißt, um diese Brücke zu bauen, wollen also zwischen Autonutzung im Berliner Umland und eben Öffi-Nutzung oder Radnutzung im Inneren, also im Berliner Bereich dann, da können Park-and-Ride-Flächen helfen. Das heißt, also Park-and-Ride sind große Parkflächen, zum Beispiel an großen S-Bahnhöfen im Berliner Umland. Und das heißt, wenn also eine Person, die beispielsweise im Berliner Umland wohnt, kann dann morgens in ihr Auto steigen, fährt damit zu einem Park-and-Ride-Parkplatz an einem nahegelegenen S-Bahnhof, stellt ihr Auto dort ab und fährt mit der S-Bahn dann von dort aus in die Innenstadt. Damit erspart sie sich dann eben auch den Berufsverkehr und die Parkplatzsuche im Berliner Stadtgebiet. Das gibt es in Amsterdam zum Beispiel schon und das läuft da auch recht gut.
Okay, das heißt, anstatt mit dem Auto von Tür zu Tür zu fahren, soll man mehrere Verkehrsmittel nutzen, die sich ergänzen?
Genau, also das ist die Idee. Es ist ja so, alle Verkehrsmittel haben ja irgendwo ihre Stärken und ihre Schwächen. Was wir eigentlich schaffen müssen, ist das Potenzial von allen maximal auszuschöpfen. Und um das zu schaffen, müssen wir sie intelligent miteinander verknüpfen. Das heißt, es muss deutlich einfacher werden, von einem Verkehrsmittel auf das andere zu wechseln. Und das hört ja bei Park and Ride nicht auf. Also wir wollen auch zum Beispiel Fahrradparkhäuser an Öffi-Knotenpunkten sehr stark ausbauen. Ganz wichtig ist da auch, dass wir die Routenplanung und die Bezahlvorgänge über verschiedene Verkehrsmittel hinweg vereinheitlichen. Das macht es deutlich einfacher. Das heißt, dass da dann Öffis, Car- und Ridesharing-Angebote, Fahrradsharings und so weiter alle an einem zentralen Punkt buchbar sein sollen. Das heißt zum Beispiel in einer App. Da bietet sich zum Beispiel die Yelby-App ja schon ganz gut an.
Okay, also jetzt haben wir aber recht viel über Berufsverkehr gesprochen, aber es gibt ja noch ganz andere Gruppen in Berlin, die ganz andere Mobilitätsmuster aufzeigen. Also Menschen, die nicht einfach nur morgens zur Arbeit nach Stadtmitte fahren, oder?
Ja klar, das ist uns bei Volt auch sehr, sehr wichtig klarzumachen. Und also das ist da gibt es eben einige Verkehrsteilnehmende nach wie vor, die in der Verkehrsplanung gern mal ein bisschen vergessen werden. Das fängt bei der Barrierefreiheit an, zum Beispiel bei Mobilitätseinschränkungen. Da ist auch nach wie vor die Infrastruktur nicht ausreichend ausgebaut. Das ganze Thema hört da aber natürlich nicht auf. Also beim Thema Gleichberechtigung sind wir jetzt ja, und wenn wir uns da mal die unterschiedlichen Mobilitätsmuster anschauen, zum Beispiel von Frauen im Vergleich auch zu Männern, dann zeigt sich da, dass teilweise ganz unterschiedliche Wegmuster vorliegen. Es ist ja nach wie vor häufig so, dass es meistens die Frauen sind, die neben einem Halbtagsjob dann noch zur Kita müssen, dann einkaufen, sich noch um eine pflegebedürftige angehörige Person kümmern müssen und dann erst wieder nach Hause fahren. Das heißt, Frauen legen häufiger sogenannte Wegketten zurück. Und darauf ist das Ticketsystem im ÖPNV aber überhaupt nicht ausgelegt. Das heißt, wir brauchen hier ein flexibleres Tarifsystem. Und damit das dann irgendwann nicht so unübersichtlich wird, möchten wir auch die Tarifbuchung vereinfachen durch ein sogenanntes E-Ticket. Da hast du dann im Grunde eine Karte und kannst damit kontaktlos in den Öffis ein- und wieder auschecken. Und dir wird dann automatisch der günstigste Tarif berechnet. Das ist der Plan. Und mittelfristig kann man da dann sogar auch noch Car- und Ridesharing-Angebote mit integrieren.
Naja, aber viele Frauen, aber zum Beispiel ja auch queere Menschen nutzen den ÖPNV vielleicht ja auch einfach deswegen nicht, weil sie sich schlicht und ergreifend unsicher fühlen. Also viele Menschen geben ja an, sich vor allem beim Warten an dunklen Haltestellen unsicher zu fühlen. Da kommen dann natürlich wieder viele mit dem Thema Videoüberwachung. Aber da zeigt sich ja auch in den Daten, dass das eigentlich nur die Taschendiebstähle reduziert und nicht wirklich das Gefühl von Sicherheit hervorruft. Wir sehen auch, dass gewaltvolle Übergriffe, vor allem auf marginalisierte Gruppen und auf Frauen, extrem zunehmend sind. Also ich weiß nicht, was kann man denn stattdessen tun?
Ja, das ist tatsächlich auch eine Herausforderung. Also was wir da zunächst mal planen, ist ein GPS-Tracking von ÖPNV-Angeboten. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen weit hergeholt, aber die Idee ist quasi die, dass wir damit zumindest die Wartezeit, die Menschen an Haltestellen nachts zum Beispiel verbringen, auf ein Minimum reduzieren können. Also dass du sozusagen in Echtzeit siehst, wo sich der Bus oder die Bahn befindet, schon bevor du zur Haltestelle aufbrichst. Das heißt, nimm mal an, du bist bei Freunden nachts, willst eben nach Hause und kannst dann auf deinem Smartphone vorher checken, okay, wo ist denn jetzt die Bahn oder der Bus momentan und wann musst du wirklich das Haus verlassen und zur Haltestelle gehen, damit du diese Bahn oder den Bus eben bekommst. Genau, und zusätzlich möchten wir deutlich mehr Sicherheitspersonal in den Verkehrsmitteln einsetzen.
Okay, ich fasse das nochmal zusammen, was wir bisher gehört haben. Das war jetzt ja schon reichlich. Also, eine zielgerichtete Verkehrsberuhigung unter Beteiligung der Bürgerinnen. Stichworte sind hier Kiezblocks, autofreie Zonen und hybride Straßen. Und dann wollen wir, dass das Zu-Fuß-Gehen attraktiver wird und natürlich auch sichere und schnelle Radinfrastruktur. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist eine digitalisierte und ausgebaute ÖPNV-Infrastruktur. Aber das reicht doch noch nicht wirklich, um die Mobilität berlinfreundlich und zukunftsfähig zu machen, oder?
Nee, nicht ganz natürlich. Also es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir schlicht den Umweltverbund ausbauen könnten. Schon hätten wir einen sicheren und klimaneutralen Stadtverkehr. Dabei gibt es allerdings zwei grundlegende Probleme. Also erstens braucht der Ausbau ja recht viel Zeit. Und so lange wird ja weiter CO2 ausgestoßen, Lärm und Schadstoffe emittiert. Und ganz konkret kostet unser Straßenverkehr ja auch heute schon Menschenleben. Also im vergangenen Jahr sind 50 Menschen im Berliner Straßenverkehr ums Leben gekommen und wir hatten über 2000 Schwerverletzte. Meiner Meinung nach ist das ziemlich absurd, dass wir für unseren Arbeitsweg, also um einfach schnell und bequem zur Arbeit zu kommen, Tote und Schwerverletzte in Kauf nehmen. Und hier brauchen wir schon mal schnellere Abhilfe. Und beim Thema Sicherheit ist der größte Hebel eigentlich ja recht simpel. Das ist die Geschwindigkeit. Also bei Tempo 30 hat man eine deutlich höhere Sicherheit als bei Tempo 50. Nicht etwa, weil dadurch weniger Unfälle entstünden per se, sondern weil eben einfach die Unfallschwere deutlich abnimmt. Und also das ist ja relativ einfache Physik. Der Bremsweg reduziert sich einem einfach deutlich und deshalb möchten wir hier deutlich mehr Tempo 30 Abschnitte anstoßen. Und auf Bundesebene wollen wir gleichzeitig dafür sorgen, dass Tempo 30 innerorts zur Norm wird und Tempo 50 dann eben zur Ausnahme.
Also sagst du nur, dass sich natürlich noch ein Blick in unser Bundestagsprogramm lohnt, oder nicht? Ja. aber nochmal zurück. Du hattest vorhin gesagt, es gibt zwei Probleme, weshalb der Ausbau des ÖPNV allein nicht reicht. Was ist denn das Zweite?
Also das Erste hatten wir ja gerade, ne? Es muss schneller gehen, einfach auch um Sicherheit zu gewährleisten und aktuelle Probleme schnell zu reduzieren und in den Griff zu bekommen. Und das zweite Problem ist eben ein Platzproblem. Denn damit wir den Umweltverbund so attraktiv bekommen, dass er für alle bequem nutzbar wird und gleichzeitig schnell und effizient durch die Stadt kommt, müssen wir ihn ja ausbauen. Und Ausbau braucht einfach Platz. Und wenn wir Radwege ausbauen und Busspuren einrichten wollen, dann müssen wir Teile der Straße umwidmen. Daran wird kein Weg vorbeiführen. Das heißt, wir müssen eigentlich zwei Dinge gleichzeitig tun. Wir müssen einerseits den Umweltverbund ausbauen und gleichzeitig den motorisierten Verkehr aktiv reduzieren durch sogenannte Push-Maßnahmen, damit wir den frei werdenden Platz dann eben für den Ausbau des Umweltverbunds auch nutzen können.
Okay, und wie stellt sich Volt die Reduzierung des Autoverkehrs vor?
Ja, da setzen wir zunächst mal auf ein Mittel, was sich in Europa schon relativ häufig bewährt hat in den letzten Jahren. Das ist die City Maut. In London und Stockholm zum Beispiel konnte der motorisierte Verkehr da im Mautgebiet um bis zu 33%, also ein Drittel, reduziert werden. Und ja, genau, das ist also eine relativ effektive Maßnahme.
Naja, aber also jetzt nochmal langsam, so eine City-Maut ist nicht ganz unumstritten. Also viele Argumente gehen da ja in die Richtung, dass es sehr ungerecht ist gegenüber Autofahrenden vor allem.
Ja, also klar, die Einwände sind auch total verständlich. Wobei man bei diesem Einwand sagen muss, dass es eigentlich nur teilweise wahr ist. Weil, also wenn wir jetzt sagen, okay, es ist ungerecht gegenüber Autofahrenden, dann muss man auch erstmal sagen, dass durch das Auto auch massive Kosten für die Allgemeinheit momentan entstehen. Also zum Beispiel Straßenverschleiß, gesundheitliche Folgekosten durch Unfälle und Abgase und so weiter. All das ist ja in der Autonutzung nicht eingepreist. Und all das trägt am Ende die Allgemeinheit und die Steuerzahlenden. Die Kfz-Steuer wiegt das bei weitem nicht auf. Und diese Kosten können wir dann eben durch eine Maut zum Beispiel ganz gut wieder mit einpreisen.
Aber belastet das nicht auch anders auch noch Geringverdienende, die vielleicht sogar auf das Auto angewiesen sind, wie zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder eine alleinerziehende Mutter?
Klar, das Thema ist uns absolut bewusst. Aber man muss dazu sagen, es kommt einfach sehr, sehr stark darauf an, wie diese Maut konkret ausgestaltet ist. Und genau das wollen wir eben berücksichtigen. Wir wollen diese Maut so sozialverträglich wie möglich realisieren. Und da gibt es recht viele Stellschrauben, an denen man da drehen kann und womit man dann ganz unterschiedliche Effekte am Ende rauskriegt bei so einer Maut. Die konkrete Ausgestaltung soll dann vor allem bei Expertinnen und Experten liegen. Und wir wollen einige Rahmenbedingungen vorgeben, die zwingend zu beachten sind bei der Planung dieser Maut. Das erste ist, dass diese Maut eben nicht primär dazu dienen soll, Einnahmen zu generieren, sondern dass es eben um eine Verkehrslenkungswirkung geht, also dass wir den motorisierten Individualverkehr in der Stadt reduzieren wollen. Das soll Ziel Nummer eins der Maut sein. Und dann der zweite Punkt ist, und das ist jetzt eben auch für deine Frage gerade sehr relevant, wollen wir nämlich diese Fragen zur Sozialverträglichkeit, da sollen Bürgerinnen und Bürger sehr, sehr eng mit in den Planungsprozess einbezogen werden und da wollen wir quasi gemeinsam dann Lösungen entwickeln für diese Probleme. Und drittens, der spielt auch noch ein bisschen in die Richtung, soll diese Maut schrittweise eingeführt werden. Und diese Schritte müssen eben glasklar transparent sein. Das ist ganz wichtig, dass sich eben alle nach und nach auch darauf einstellen können und parallel auch die Alternativen ausgebaut werden können, bevor jetzt eben der Höchstsatz dieser Maut jetzt greift.
Also im Schnitt wird ein Auto nur eine Stunde pro Tag genutzt. Also es fährt nur eine Stunde am Tag durch die Stadt. Den Rest der Zeit steht es doch einfach nur rum und das deckt ja die Maut nicht ab. Und trotzdem verbrauchen die Fahrzeuge viel Platz. Also ich habe mal nachgeschaut, ne? Parkflächen in Berlin sind ja extrem günstig im europäischen Vergleich. Während Stockholm für einen Parkausweis für Anwohnende 827 Euro im Jahr berechnet, kostet es in Berlin gerade einmal 10,20 Euro. Also das muss man sich mal überlegen, das deckt nicht einmal 5% der laufenden Kosten, die der Stadt durch die Parkraumbewirtschaftung entstehen, ab. Das heißt, die restlichen Kosten werden von Steuermitteln gezahlt. Müssen wir also nicht an die Parkplätze ran als an die fahrenden Autos?
Ja, also wir brauchen natürlich beides. Aber du hast vollkommen recht. Also Parkraumbewirtschaftung ist ein weiteres wichtiges Thema bei uns. Und da, du hast gerade die Kosten für Anwohnende angesprochen, die müssen wir anheben, wie du gerade schon gesagt hast, damit wir erstmal diese laufenden Kosten abdecken können. Und da wären wir ungefähr bei 220 Euro im Jahr. Und darauf möchten wir dann auch diesen Preis erstmal anheben. Das ist immer noch recht wenig, eigentlich vor allem im europäischen Vergleich. Das sind gerade mal 18 Euro im Monat. Dann ab 2030 wollen wir aber generell keine neuen anwohnenden Parkausweise mehr ausstellen. Härtefälle sollen da natürlich immer ausgenommen werden. Also wir müssen einfach die Parkflächen reduzieren. Und das eben auch über das anwohnenden Parken hinaus. Also abseits vom anwohnenden Parken möchten wir auch Parkflächen weiter reduzieren, um die dann anderweitig nutzen zu können. Also eben für den Ausbau des Umweltverbunds, für Busspuren und so weiter. Aber auch, um Wohngebiete attraktiver zu gestalten. Das heißt, hier können dann Grünflächen, Sitzgelegenheiten, Freizeitmöglichkeiten etc. gestaltet werden. Und die Parkflächen, die verbleiben, möchten wir auch primär reservieren. Für nämlich Carsharings zum Beispiel, für Fahrzeuge mit emissionsarmen Antrieben und auch für Lieferzonen.
Lieferzonen, da will ich kurz einhaken. Das finde ich ein sehr gutes Stichwort. Also ich meine, der Lieferverkehr in Berlin macht ja einen erheblichen Anteil aus des Stadtverkehrs. Was haben wir denn dazu noch im Wahlprogramm?
Also du hast recht, Lieferverkehr ist natürlich ein wichtiger Punkt und da können wir vor allem mal bei den Paketen zum Beispiel ansetzen. Hier müssen wir das Verteilsystem neu denken und da setzen wir hauptsächlich auf sogenannte City Hubs. Also das sind im Grunde so Mikroverteilzentren, die über das Stadtgebiet verteilt sind. Das heißt, dort wird dann gesammelt und von dort aus kann dann eben klimafreundlich mit Lastenrädern oder kleinen E-Fahrzeugen ausgeliefert werden an die einzelnen Haushalte. Und um das zu erreichen, muss die Stadt einerseits mehr Flächen zur Verfügung stellen und andererseits möchten wir finanzielle Anreize für diese Nutzung dann schaffen. Und dann zusätzlich haben wir noch das Problem, was den Lieferverkehr angeht, dass wir sehr, sehr viele Leerfahrten in Berlin haben. Also das heißt, dass LKW, die zum Beispiel ein Geschäft beliefern, danach ja leer wieder zurückfahren, also ohne Ladung unterwegs sind. Und das sind eigentlich überflüssige Wege. Und hier müssen wir einfach deutlich innovativer werden, um das effizienter zu machen. Da können wir unternehmensübergreifende Plattformen schaffen und wir wollen Anreize dafür setzen, dass sich eben mehrere Unternehmen Lieferfahrzeuge und Lieferstrecken auch teilen. Also ich meine, warum soll der Lebensmittelmarkt und der daneben liegende Drogeriemarkt, warum sollen die einzeln beliefert werden? Das muss ja nicht sein. Das heißt, wir müssen da generell innovativer rangehen. Und was wir auch machen können, ist auf einigen Strecken den ÖPNV in die Lieferung mit einzuspannen und dafür auch die Spree mehr zu nutzen.
Die Spree, also Schiffsverkehr, ich glaube, das musst du noch mal genauer erklären. Schiffe sind ja nicht per se klimafreundlich und ich weiß auch nicht so genau, ob die Schifffahrt in Berlin so relevant ist.
Also ja, klar. Also klimafreundlich müssen die oder klimaneutral müssen diese Schiffe natürlich laufen. Und das ist immer noch ein großes Problem in Berlin. Und ja, also Schifffahrt ist durchaus ein Punkt in Berlin. Wir zählen, abseits jetzt mal von Lieferschiffen, zählen wir ungefähr 100 Fahrgastschiffe und auch eine Vielzahl privater Motorboote. Und da haben wir eben auch immer noch das Problem, dass die durch Rußpartikel und Stickstoffdioxid die Luftqualität in Berlin immer noch stark belasten. Und da müssen wir auch ran. Das heißt, was wir da zum Beispiel erreichen möchten, ist, dass am Humboldthafen nur noch klimaneutrale und emissionsarm betriebene Fahrgastschiffe anlegen dürfen. Das heißt, hier müssen wir tatsächlich auch konkrete Maßnahmen ergreifen. Und gleichzeitig müssen wir aber natürlich auch das Angebot oder die Ladeinfrastruktur ergänzen. Wir müssen da an Nachtliegeplätzen entsprechende Ladeinfrastruktur ausbauen, zum Beispiel am Nordhafen.
Okay, ja, krass. Also das war jetzt wirklich viel Information in wirklich kurzer Zeit. Also bei mir sind auf jeden Fall ein paar Besonderheiten hängen geblieben. Und das ist vor allem die soziale und gerechte City-Maut, dann das Tempo 30 in der Innenstadt und Rad- und Fußverkehr, der endlich priorisiert werden soll. Und vor allem aber auch ein ÖPNV für alle. Das heißt also jederzeit sicher und bequem einfach ans Ziel kommen. Also Mobilität soll einfach endlich wieder Spaß machen. Alle Punkte könnt ihr natürlich auch nochmal im Detail in unserem Wahlprogramm nachlesen. Und das findet ihr unter www.machberlinlila.de. Vielen Dank, Jan, dass du dir hier so viel Zeit genommen hast und nochmal in das Mobilitätskapitel dich reingearbeitet hast. Nächste Woche stelle ich dann das Kapitel zum Thema Bildung vor.
Ja, sehr gerne. Und vielen Dank an euch alle, dass ihr bei unserer ersten Podcast-Folge gerade dabei wart. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal mit dem Thema Bildung. Ciao.